Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Zu den klassischen Zehen der Mode gehören in der Reihenfolge ihres Auftretens
das kleine Schwarze, der Anzug, Jeans, Kaschmirpullover, das weiße Hemd, High Heels, Perlen, der Trenchcoat, Lippenstift, Sneakers.
Gemeinsam ist den Zehen, sie sind modischen Diktaten entronnen und haben sich selbstständig gemacht. Sie sind nicht länger nur Kleidungsstücke, sie sind zu Transportunternehmern geworden, die oft
und oft schwer
an den Bedeutungen tragen, die man ihnen auferlegt hat. Nancy MacDonald Smith schreibt in ihrem luftig gestrickten Buch Die klassischen Zehen: Die Blue Jeans wird mit Freiheit, Demokratie und Rock'n'Roll in Verbindung gebracht. Damit aber ist die Vielfalt ihrer Bedeutungen noch lange nicht erschöpft. Denn wie kein anderes Kleidungsstück verführt sie dazu, immer neu mit Wünschen, Sehnsüchten und Lebensgefühlen in Verbindung gebracht zu werden.
Und noch in anderer Hinsicht fällt die Jeans aus dem Rahmen der Mode. Durch ihre Verbreitung. Denn selbst in Weltgegenden, wo niemand einen Anzug besitzt oder ein kleines Schwarzes, in allen Schattierungen von Blau, in jedem Zustand oft weit fortgeschrittener Abgetragenheit, die Jeans ist auch hier allgegenwärtig.
Hinzu kommt noch ein dritter Grund für den Sonderstatus, den man der Jeans zubilligt. Nur wie ihn benennen? Ja, es existiert eine Art besonderer Zuneigung zwischen Träger und genau diesem Stück seiner Garderobe. Kumpanei? Komplizenschaft? Oder ganz einfach:
Do you have some jeans that you really love? Ones that you feel so groovy in?
Auch wenn sie heute einen riesigen internationalen Absatzmarkt mit einer offenbar nicht zu stillenden Nachfrage bedient. Was der Jeans an Bedeutungen zugeflogen ist, welches Image sie im Laufe ihrer Geschichte annahm, eines ist sie sicher geworden. Ein unschlagbar cooler Mythos.
Gwyneth Paltrow trägt Jeans, wenn sie nicht gerade Königin Elisabeth I. von England spielt.
US-Präsident Jimmy Carter trug Jeans, als er in Harlem heruntergekommene Backsteinhäuser sanierte.
James Dean trug Jeans, als er mit seinem silbernen Porsche 550 Spider in den Tod fuhr.
Marilyn Monroe trug Jeans, als sie in Otto Preminger's Film den Fluss ohne Wiederkehr hinabfuhr.
There is a river called the River of No Return.
Ein Mann trug allerdings keine Blue Jeans, wenn er in den Jahren um 1890 morgens sein schönes Haus 621 Leavenworth Street in San Francisco verließ. Dieser Mann trug feierliches Schwarz. Schwarz vom Zylinder über den Gehrock bis zu den Schuhen. So betrat er jeden Morgen Schlag 10 den eleganten Hauptsitz seiner Firma, 14 bis 16 Battery Street in San Francisco. Wer dieser Mann ist? Oh, nicht leicht zu sagen. Zum Beispiel ist er Millionär, Großgrundbesitzer, Aufsichtsrat der Liverpool, London and Globe Insurance Company, Stifter eines Lehrstuhls für jüdische Geschichte, Gönner der Waisenhäuser. Und auch das noch ist dieser Mr. Levi Strauss, der Blue Jean Man. Der Mann, der der Welt die Blue Jeans geschenkt hat.
I love my jeans, I love my jeans, my jeans are so comfortably lovely.
Doch sind auch besagte Leavenworth Street und Battery Street feine Adressen? Und ist Mr. Levi Strauss während der letzten 20 Jahre im 19. Jahrhundert ein gemachter Mann? Es gab Adressen und Zeiten in seinem Leben, die waren nicht so fein und die waren nicht so entspannt.
Adresse 1, Marktstraße 33 in Buttenheim bei Bamberg. Von hier wanderte die verarmte Familie Strauss 1847 nach Amerika aus. Levi,
damals noch Löb,
unter ihnen, etwa 18 Jahre alt.
Adresse 2, Division Street in der Lower East Side von New York. Von hier macht sich Levi auf in den wilden, weiten Westen. Man weiß wenig darüber, wahrscheinlich als Hausierer in Kurzwaren.
Adresse 3, seit 1853 der Sacramento Wharf am Hafen von San Francisco. Hier liegt der Ausgangspunkt für Handelsreisen zu den Goldgräbern, die der Goldrausch zu Hunderttausenden in die Sierra Nevada gelockt hat.
Was sich nun ereignet, in der Erfolgsgeschichte von Levi Strauss, Dazu der Schriftsteller und Komponist Michael Shapiro, der ihm einen ehrenvollen 71. Platz einräumt in seinem geistreichen Ranking der 100 einflussreichsten Juden der Geschichte. So sehr bewundert er den Erfinder der Blue Jeans, dass er ihm einen Platz einräumt in bester Nachbarschaft zu so berühmten Juden wie Heinrich Heine, Einstein, Sigmund Freud und Bob Dylan.
Levy hatte seine persönliche Goldader gefunden. Nicht Goldnuggets, sondern sein Handelshaus machten ihn zum reichen Mann.
Wie es lapidar in einem Prospekt des berühmten Jeans-Museums in Buttenheim heißt. Ursprünglich für die Goldgräber grob zusammengeschneidert, löst schon lange weicher Baumwolldenim die harte Zeltplane ab. Längst auch wird der Stoff indigoblau eingefärbt. Verstärken Kupfernieten die Nähte und sitzen die beiden Gesäßtaschen unter dem Lederfleck, der die Patentierung der Jeans am 20. Mai 1873 feiert.
Anfangs ist die Jeans nur einfach, billig, strapazierbar. Etwas für Schwerarbeiter. Doch bald wird mehr daraus als nur ein Kleidungsstück. Doch wie wurde die Jeans zur Ikone?
Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in.
Während der Weltwirtschaftskrise 1929 haben auch die Farmer in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona Geld verloren. Viel Geld. So viel Geld, dass sie, die Söhne und Töchter der Pioniere, Zimmer vermieten mussten.
Der Westen rief. Und wer kam? Die Ostküste kam. Das feine, vornehme, verzärtelte Maine. Connecticut, Massachusetts, Boston und New York. Die Historikerin Mila Kreuger.
In den 30ern wurde es unter bestimmten Städten im Osten schick, dem urbanen Stress für ein paar Wochen den Rücken zu kehren und ein natürliches Leben zu suchen. Eine Fluchtmöglichkeit war die Dude Ranch, die Ranch für Anfänger, wo sich Bankangestellte und Verkäuferinnen als Cowboys und Cowgirls verkleiden und so tun konnten, als führten sie das einfache Leben draußen unter dem weiten Himmel des alten Westens.
Jenen Hobby-Cowgirls und Möchtegern-Farmern riet die New York Times im April 1935:
Erfahrene Oldtimer geben allen künftigen Sommerfrischlern den guten Rat, nur alte Sachen in den Westen mitzubringen oder sich dort eine Levi's Jeans zu kaufen.
Und so verließ die Jeans ihre angestammten Gefilde im Westen und reiste im Gepäck der heimkehrenden Urlauber einen weiten Weg in eine fremde Zivilisation, die der neuenglischen Ostküste, und war, wunderbare Verwandlung, nicht länger alltägliche Arbeitskleidung. Hier im Osten buchstabierte sie ganz neue Wörter. Freizeit, Frische, Zwanglosigkeit, buchstabierte sie Fischen, Segeln, Campen.
Und da war noch etwas. Heiter begrüßt von Claire McCardell, größte der Modeschöpferinnen dieser Jahre.
Für mich ist die Jeans Amerika. Sie fühlt sich so an und sie sieht so aus. Sie ist Demokratie, sie ist Freiheit, sie ist einnehmende Lebhaftigkeit und gute Gesundheit. Kleidungsstücke können das alles sagen. Und kein Kleidungsstück sagt das nachhaltiger als die Jeans.
Nachdem die Blue Jeans die Weiten des amerikanischen Kontinents überquert hatte, gelangte sie mit dem Zweiten Weltkrieg in den olivfarbenen Segeltuchsäcken der GIs auch über den Atlantik und schließlich 1945 ins besiegte Deutschland.
Noch war Deutschland taub für die politische Utopie aus Freiheit, Menschenwürde und Demokratie, die die Siegermacht anzubieten hatte, und blind auch noch für den unprätentiösen Charme ihrer Lebensformen.
Hunger darf nicht herrschen, wo die amerikanische Flagge weht. Bei Hungerrationen kann die Demokratie nicht entstehen und wachsen.
So General Lucius D. Clay, stellvertretender Generalgouverneur der amerikanischen Besatzungszone. Und dann am 5. Juni 1947 der amerikanische Außenminister George Marshall vor Studenten in Harvard.
Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation and chaos.
George Marshalls Rede dauerte nur einige Minuten. Doch ihr Versprechen, dem kriegszerstörten Europa die volle Unterstützung Amerikas zukommen zu lassen, dieses Versprechen hatte zur Folge, dass zwischen 1948 und 1952 Maschinen, Lebensmittel und Medikamente im Wert von heute etwa 80 Milliarden Euro nach Westeuropa und Westdeutschland gelangten.
Der Marshallplan wurde,
so die Süddeutsche Zeitung,
zur Erfolgsstory. Als größtes ziviles Aufbauprojekt der USA im 20. Jahrhundert.
Doch auch wenn sich allmählich ein positives Demokratieverständnis und Amerikabild durchsetzte und wenn aus dem, wie er genannt wurde,
freundlichen Feind,
der amerikanische Freund wurde, die neue Akzeptanz beruhte nicht nur auf der Außen- und Wirtschaftspolitik der USA, nein, es lag auch an der gewinnend lässigen Lebensart der amerikanischen GIs, die Ton und Atmosphäre allmählich veränderten und zu der auch, nicht anders als der Jazz und der unverkrampfte Soldatensender AFN, die Jeans gehörte. So gut gehörte, dass Richard Martin, Kurator der Modeabteilung am New Yorker Museum of Modern Art, einmal sagen konnte:
Als anerkannte Botschafter haben die Blue Jeans überall in der Welt eine wichtige Rolle übernommen. Sie werben für Demokratie, Freiheit und ein Leben, wo man beständig zwischen vielen Möglichkeiten wählen kann.
Doch haben die Jeans Freizeit gesagt und danach Freiheit und Demokratie? Im Amerika der 50er Jahre sagten sie auch noch, ja, was sagten sie genau? Nun, sicher nicht etwas Einfaches, denn diese 50er in Amerika hatten ihre Schattenseiten. Nachkriegsdepression hat man der Eisenhower-Ära bescheinigt, kalter Krieghysterie, wie sie sich in den kommunistischen Hexenjagden von Senator McCarthy zeigte, und vor allem bleierner Stillstand und Materialismus.
Hier genau bekamen die Jeans als Zeichen jugendlicher Rebellion gegen das grauen Flanelltragen der Establishment einen ihrer ganz, ganz großen Auftritte. Denn, so Richard Brooks im New Yorker,
in einer ganzen Galaxie von Bedeutungen zeigte die Jeans mit magischer Präzision die neue Einstellung zum amerikanischen Leben, die sich im Laufe der 50er Jahre unter den jungen Amerikanern gebildet hatte.
Die Jeans stand nicht nur für Aufbruch und Veränderung, sondern gleichzeitig auch für Beständigkeit. Gegen den absurd schnellen Wechsel der Automodelle. Die Jeans in ihrer unverwüstlichen Dauerhaftigkeit. Gegen das Sterben der Farmen und die Zunahme von Bürojobs. Die Jeans und ihre Nähe zur körperlichen Arbeit. Gegen Egoismus und Karrieredenken. Die Jeans und ihre Herkunft aus dem alten Westen, wo man nur mit gegenseitiger Hilfe überleben konnte. Und gegen alle Kompliziertheiten des modernen Lebens. Die Jeans in ihrer Einfachheit und Ursprünglichkeit.
Marlon Brando trug Jeans Mitte der 50er in dem Film The Wild One, der Wilde, wo er einer unpersönlichen Welt die Faust zeigt.
James Dean trug Blue Jeans, weißes T-Shirt und roten Blouson in Denn sie wissen nicht, was sie tun, wo er einen von den Erwachsenen unverstandenen Rebellen spielt.
Elvis trug Blue Jeans, als er die große eiserne Koalition schmiedete aus Jeans, Rock'n'Roll und Rebellion.
Und dann, nach Blues und bleierner Zeit, am 20. Januar 1961.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Mit seinem neuen Präsidenten John F. Kennedy bekam Amerika, was es sich gewünscht hatte. Das Versprechen von Aufbruch und Beginn, von ihm selbst und seiner Familie in einem Bild verkörpert, in dem sich das Land nur zu gern wiedererkannte. Die Jeans blieben Standard unter der Jugend. Aber hatten sie mal von Rebellion und Entfremdung erzählt? Musste lange her sein. Jetzt sagten sie jedenfalls, ich bin ein Amerikaner und stolz darauf.
Die Kennedy-Administration war nur ein kurzer Blütentraum. Am 22. November 1963 die Schüsse in Dallas. Die Ermordung Martin Luther Kings in Memphis. Der eskalierende Krieg in Vietnam. Die Gegenkultur der Hippies Ende der 60er Jahre. Wieder hatte das Pendel weit ausgeschlagen. Die Blumenkinder trugen Jeans. In einer bestickten, zerfetzten Variante diesmal.
Jahre später macht die Modekorrespondentin Kennedy Fraser eine Beobachtung.
Außer den Männern in Geschäftsanzügen nur Jeans. Ich muss sagen, die Kids wirken darin so ermüdend uniform wie ihre Väter früher in ihren grauen Flanellanzügen.
Was aber niemand sonst irritierte. Nicht nur die Fifth Avenue ging in Jeans, bald auch Feuerland, die nördliche Bronx, China und Rom. Denn irgendwann in den 70ern, 80ern oder 90ern, als die schicken Designer-Jeans zum schmucklosen Urmodell hinzutraten, irgendwann in dieser Zeit muss der Jeans ihr großer globaler Durchbruch gelungen sein und damit eine Weltpremiere in der Geschichte menschlicher Bekleidung. Denn mochten sich bislang Völker, Volksgruppen oder Nationen einheitlich gekleidet haben, ein Gewand für eine Welt, ein blaues Wunder für den einen blauen Planeten, das hatte es noch nie gegeben.
Doch wird die Jeans überall getragen, es ist nur leicht übertrieben, dem noch hinzuzufügen, sie wird auch von allen getragen.
Jeans sind für alle da, für Arbeiter und Manager, für Teenager und Pensionäre, Punks und Snobs, Damen und Herren, Millionäre und Bettler.
Worauf diese allumfassende, soll man sagen, Liebe zur Verrücktheit nach der Jeans beruht, Asfa Wessen Asserate in seinem Bestseller Manieren meint:
Die Blue Jeans sind das Abzeichen des amerikanischen Jahrhunderts. Macht ist schön. Und jede Weltmacht hat zu ihrer Zeit die Kleidung bestimmt. Die Jeans werden erst verschwinden, wenn Amerikas Stern sinkt.
Oder spricht sich, scheinbar naheliegender, ein Grund einfach so aus. Victoria Beckham trägt Jeans. Sarah Jessica Parker trägt Jeans. Und David Bowie. Und Drew Barrymore auch. Und wer will nicht tragen, was die Stars tragen? Auch haben ja die Kleiderordnungen viel von ihrer Verbindlichkeit verloren. Und jene Pariserin dürfte nicht untypisch sein, die vor ihrem vollen, jedem gesellschaftlichen Anlass gewachsenen Kleiderschrank resigniert.
Et enfin, je mets toujours mes jeans. Und letztendlich ziehe ich dann doch meine Jeans an.
Klar weiterhin, dass Globalisierung und Homogenisierung der Welt sich auch in der Kleidung spiegeln und dass bei der durchlässig werdenden Grenze zwischen Arbeit und Freizeit die Jeans ein kaum zu überbietendes Anti-Büro-Outfit darstellt.
Das alles sind plausible Gründe. Doch so plausibel sie sind, das Phänomen Blue Jeans, ihre globale Allgegenwart, das tagtägliche millionenfache Votum für sie im Kleiderladen und vor dem Garderobenschrank, nahe kommt man diesem Phänomen doch nur über die Geschichte der Blue Jeans selber. Genauer über die suggestiven Bilder und den Nimbus, die im Laufe einer hundertjährigen Geschichte mit ihr verbunden sind. Bob Dylan in Weste und Jeans.
Die Hippies in ausgefransten Jeans beim Woodstock Festival 1969.
Elan und Vitalität der Swinging 60s in Blau und in den psychedelischen Farben der Carnaby Street.
Die USA von ihrer besten, ihrer großherzigen Seite nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Jeans während des Kalten Krieges in den kommunistischen Ländern als das heiß begehrte Symbol für Freiheit, Wohlstand und Protest.
Westernfilme, John Wayne, Gary Cooper.
Zusammen mit vielem mehr die Summe eines Lebensgefühls. Ein riesiges Archiv historischer, aber in den Medien präsent gehaltener Bilder, die von der Jeans erzählen, als Ikone für die gute, abenteuerliche und entlastete Seite des Lebens.
Und wie einfach, noch dazu, weil es ja meist unbewusst geschieht, sich mit dieser glorreichen Tradition und ihrem sanften Glamour zu verbinden. Und wie leicht, jeden Verdacht der Spießigkeit zu zerstreuen und sich zu einem besseren Bild seiner selbst, zu Stil, Swing und Nonchalance zu verhelfen.
Deshalb im Kleiderladen und vor dem Garderobenschrank:
Mögen sich die Zeiten ändern und die Einstellungen wechseln,
Jeans bleibt letztlich immer Jeans. Das universale, praktische Kleidungsstück des Mr. Strauss aus Buttenheim und San Francisco. So wie er sich aus armen Anfängen hochgearbeitet hat, so hat es auch die Jeans zu etwas gebracht. Nämlich zu einem Stoff, aus dem die Träume sind.
I love my jeans. I love my jeans. My jeans are so comfortably lovely. I love my jeans. I love my jeans.